Das Campus Magazin, ein Podcast von BR24.
Also es hat sich für mich vor allen Dingen verändert, dass ich nicht mehr alleine bin hier im Haus.
Also ich freue mich, wenn ich zu Hause komme und es ist jemand zu Hause und ich bin nicht allein zum Sitzen und Essen.
Nicht mehr allein sein und günstig wohnen. Studierende, die bei älteren Alleinstehenden einziehen zur Untermiete. Kann das funktionieren? Klären wir später. Vorher, heute vor genau 5 Jahren, hat Bayern den Katastrophenfall ausgerufen wegen Corona. Hieß auch, Schulen, Kindergärten, Hochschulen blieben ab da zu. Wir schauen gleich zurück. Mein Name ist Birgit Magira. Herzlich willkommen. Ist das echt schon wieder 5 Jahre her? Das ist einer der ersten Gedanken, wenn jetzt gerade viel berichtet wird über Corona, die Pandemie. Der erste Lockdown Mitte März 2020. Auf einen Schlag hat alles zu. Das öffentliche Leben, Sparflamme. Und die Schulen, Kindergärten, Unis, leer. Die Kinder und Jugendlichen zu Hause. Ein Blick zurück.
Es ist Freitag der 13. und wer abergläubisch ist, kann tatsächlich glauben, dass nun eine neue, aber keine gute Zeit beginnt. Zum ersten, aber nicht zum letzten Mal verkündet Ministerpräsident Markus Söder an diesem Tag Schulschließungen für ganz Bayern. Und Kultusminister Michael Piazzolo gibt ein großes Versprechen ab.
Wir werden sicherstellen, dass es für die Schülerinnen und Schüler keinen Nachteil gibt.
Das hat nicht geklappt. Darüber sind sich im Nachhinein alle Fraktionen, Eltern- und Lehrerverbände einig. Klaus Holitschek von der CSU, damals Staatssekretär im Gesundheitsministerium, später Gesundheitsminister, gibt unumwunden zu.
Klar ist heute in der Replik, dass junge Menschen unter dieser Zeit gelitten haben und dass wir heute noch die ein oder anderen Schäden aus dieser Zeit aufzuarbeiten haben.
Vereinsamung und psychische Probleme seien die Folgen gewesen, eine Aufgabe, die laut Holitschek bis heute nicht voll bewältigt ist. Wir haben uns digitale Nomaden herangezüchtet, sagt die Fraktionschefin der AfD, Katrin Ebner-Steiner. Sie hatte vor 5 Jahren unter anderem einen Erstklässler und einen Teenie-Sohn zu Hause mit völlig unterschiedlichen Bedürfnissen. Zunächst habe sie die Schulschließungen befürwortet, aber bald hatte sie Zweifel.
Und dann haben wir gesagt, die Folgen für die Kinder, die sind zu groß. Die bekommen durch diese Isolierung Angststörungen, sie bekommen Bildungslücken.
Die Grünen unterstützen die Maßnahmen der Staatsregierung länger als die AfD, aber heute, im Nachhinein, sagt die Fraktionschefin der Grünen Katharina Schulze, die Schulen waren zu lange zu. Und noch dazu habe der Distanzunterricht eben ganz oft nicht funktioniert.
Ich erinnere an dieses MEBIS-Programm, was die Lehrkräfte, die Eltern und die Schülerinnen und Schüler tagtäglich zur Verzweiflung getrieben hat. Und das fand ich ein absolutes Armutszeugnis.
Was die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD im Landtag Ruth Waldmann heute noch stört, ist, dass die Staatsregierung während der Pandemie nicht dazu gelernt, sondern 3 Jahre lang immer wieder das Gleiche gemacht habe.
Wir müssen ein bisschen unterscheiden, wo gibt es denn auch dann Hotspots zum Beispiel? Wo ist denn ein Ausbruchsgeschehen? Da muss man vielleicht auch noch mal schärfer reingehen und nicht alles über einen Kamm scheren.
Und heute? Lehrerverbände wie der BLLV und der Philologenverband sagen einstimmig, es habe sich viel getan. Viel mehr WLAN, viel mehr digitale Tools an den Schulen und man wäre auf die nächste Pandemie gut vorbereitet. Das verspricht auch die heutige Kultusministerin Anna Stolz von den Freien Wählern. In einem Punkt sind sich heute alle einig. Digitales Homeschooling kann niemals den Unterricht im Klassenzimmer ersetzen. Oder einfacher ausgedrückt, Kinder brauchen Kinder fürs Lernen und fürs Leben.
Die ersten Schulschließungen Mitte März 2020 wegen der Corona-Pandemie. Anita Fünffinger mit einem Blick zurück und einer Bilanz 5 Jahre danach. Jetzt schauen wir nach vorn. In einigen Wochen beginnt das Sommersemester an den Hochschulen. Da fangen zwar nicht so viele ihr Studium an wie zum Wintersemester, aber immer noch zu viele für zu wenige Wohnheimplätze und WG-Zimmer. Oder anders, Wohnen wird für Studierende in vielen Städten immer noch teurer. Das Moses-Mendelssohn-Institut hat immer die Mietpreisentwicklungen im Blick in den Unistädten. Und darüber habe ich mit dessen Direktor, mit dem Immobilienforscher Stefan Braukmann, gesprochen. Die Preise steigen weiter, aber nicht mehr so stark. Gute oder schlechte Nachricht?
Also was auf jeden Fall positiv ist, ist, dass die starken Preissteigerungen, die wir seit dem Sommersemester 2022 beobachtet haben, wo viele Studierende wieder in den Präsenzbetrieb der Hochschulen zurückgekehrt sind, dass der seit dem letzten Wintersemester so ein bisschen gebrochen erscheint. Wir haben jetzt nicht mehr so starke Preissteigerungen feststellen können, Aber das ist natürlich ein schwacher Trost für die Studierenden, die in München, Ingolstadt, Augsburg studieren und hier mit einem durchschnittlichen Preisniveau von über 500 Euro, bei der absoluten Ausnahme München, mittlerweile schon bei 800 Euro liegen.
Wer kann sich denn 800 Euro für ein WG-Zimmer oder ein Mini-Apartment denn noch leisten?
Das ist eine sehr gute Frage. Personen, die Ausbildungsbeihilfe nach BAföG bekommen und da eine Wohnkostenpauschale von 380 Euro zugestanden bekommen, schaffen das wahrscheinlich auch noch nicht mal mit einem guten Nebenjob.
Aber diese Wohnpauschale vom BAföG ist ja durchaus angehoben worden. Reicht aber trotzdem nicht, sagen Sie.
Das sieht so aus. 77% der von uns untersuchten Standorte in Bayern liegen schon über dieser Wohnkostenpauschale, was sogar ein durchschnittliches Zimmer in einer Wohngemeinschaft anbelangt. Und wir haben feststellen können, dass 42% der Studierenden in Bayern in einer Stadt eingeschrieben sind, wo es eigentlich auf dem freien Markt kaum beziehungsweise gar kein Angebot gibt.
Welche Städte betrifft es konkret? Sie haben Ingolstadt und Augsburg erwähnt, wo es auch schon ziemlich teuer ist. Wo noch?
Also wir haben den traurigen Spitzenreiter auch im bundesweiten Vergleich. Das ist München, gefolgt vom Landkreis München. Und dahinter folgen dann tatsächlich Städte wie Ingolstadt, Augsburg, Rosenheim, Regensburg, wo ich eben schon mit über 450, 500 Euro für ein durchschnittliches Zimmer rechnen muss. Wir haben natürlich noch einige günstigere Standorte, wie zum Beispiel Passau, Bamberg, Bayreuth oder Deggendorf. Aber selbst da wird es zunehmend schwieriger und insbesondere vor Beginn eines Wintersemesters schwieriger, hier noch passende Angebote zu finden.
Wie ist es in Erlangen-Nürnberg?
Erlangen und Nürnberg befinden sich quasi im Mittelfeld. Aber wir reden hier über Kosten, die auch schon an der 500-Euro-Grenze quasi kratzen. Und das ist natürlich eine erhebliche Belastung für Studierende, wo die Eltern vielleicht nicht ganz so viel Geld bezahlen können oder die eben dann tatsächlich komplett auf BAföG und Nebenjob angewiesen sind.
Jetzt könnte man natürlich forsch sagen, na ja, dann sollen die Abiturienten mit wenig Geld halt dorthin gehen, wo es noch günstig ist. Gibt es denn überhaupt noch günstige Studienstädte?
Also in Bayern haben wir jetzt bis auf die genannten keine gefunden. Das heißt, man müsste wahrscheinlich dann nach Ostdeutschland gehen, beziehungsweise an ähnlich kleinere Fachhochschulstädte. Aber das wird ja das Problem nicht lösen, denn einige Studiengänge, ich nenne jetzt einmal Medizinstudiengänge, die werden nur an größeren Städten angeboten, beziehungsweise in Städten, wo wir feststellen konnten, dass dort die Mieten sehr, sehr hoch sind. Und das führt natürlich zu einer sozialen Selektion. Und wir kriegen auch mittlerweile von einigen Unternehmen auch zurückgespielt, dass die Unterbringung von Studierenden und Auszubildenden, die günstige Unterbringung, zunehmend ein Problem auch hinsichtlich des Fachkräftemangels wird, weil natürlich auch bestimmte Studiengänge dann auch möglichst in der Region angeboten werden sollten, wo die Fachkräfte gebraucht werden, damit die eben dann auch gleich Praktikum oder Ausbildungsabschnitte dann in den Unternehmen machen und dort dann nach Möglichkeit bleiben.
Und am Ende ist es ja auch nicht Sinn der Sache, mein Fach nach dem Studienort auszusuchen, sondern es sollen ja die Neigungen und Talente und das, was mich interessiert, ausschlaggebend sein. Ihre gute Nachricht war am Anfang, die Preise steigen nicht mehr so stark. Aber vielleicht ist die Frage naiv, warum wird es denn immer teurer? Es ist doch nicht Gott gegeben.
Wir haben in den letzten Jahren tatsächlich Preissteigerungen in diesem Segment der günstigen Unterbringung von Studierenden gesehen, dass hier die allgemeine Teuerung deutlich überschritten wurde. Die Frage ist eben, wie sieht das Angebot in den jeweiligen Orten aus, wenn der freie Wohnungsmarkt eben zu den Budgets, die die jungen Menschen zur Verfügung haben, ja nicht mehr zur Verfügung steht. Welche Ausweichmöglichkeiten habe ich da?
Welche Ausweichmöglichkeiten gibt's denn so normalerweise? Studentenwohnheim kennt man, klar. Was noch?
Naja, wir sind ja eigentlich schon in einem sehr günstigen Segment unterwegs, nämlich die Wohngemeinschaften. Sie haben die Wohnheime erwähnt. Da sind die Wartelisten meistens länger, als dass es eigentlich einer Lotterie teilweise gleicht, ob ich hier dann auch pünktlich zu Semesterstart ein entsprechendes Zimmer bekomme. Das zeigt eben ganz deutlich, dass der Bereich von preisgünstigen Wohnungen und Unterbringungsformen wie in einem Wohnheim auch dringend ausgebaut werden muss.
Aber habe ich es richtig verstanden? Günstiger Wohnraum ist für alle knapp, aber Studis leiden besonders, weil diese einzelnen Zimmer, kleinen Wohnungen und so weiter noch knapper und im Vergleich noch teurer sind?
Das kann man so feststellen, genau. Also wir haben hier das Phänomen, dass die Studierenden und auch die Auszubildenden ja tatsächlich sehr geringe Wohnkostenbudgets größtenteils haben und eben diesen kleineren, günstigen Wohnraum dringend brauchen, auch zu einem bestimmten Zeitraum, nämlich zu Ausbildungs- oder Semesterbeginn und auch nicht auf Dauer, sondern tatsächlich nur für den Abschnitt der Ausbildung oder des Studiengangs. Wir brauchen also auf der einen Seite die Neubauförderung, beziehungsweise gibt es auch Möglichkeiten, sogenannte Belegungsbindungen für bestehende Bestandsgebäude zu erwerben. Auf der anderen Seite sollte dringend geschaut werden, wie denn besonders bedürftige Studierende passgenau unterstützt werden. Ich hatte die BAföG-Wohnkostenpauschale mit 380 Euro angesprochen, die bundesweit gilt. Und hier muss man vielleicht schauen, die BAföG-Wohnkostenpauschale entweder an die regional sehr unterschiedlichen Bedürfnisse anzupassen oder dass wir vor allen Dingen dafür sorgen, dass die Wohnkostenpauschale ähnlich wie die Unterhaltszahlung nach Düsseldorfer Tabelle jährlich und damit an die allgemeine Preisentwicklung angepasst werden. Das ist auch nochmal ein sehr wichtiger Punkt.
Wohnen für Studenten, Studentinnen wird immer noch teurer, wenn auch nicht mehr ganz so schlimm von der Steigerung her wie in den vergangenen Jahren. Stefan Braukmann war das, Immobilienforscher und geschäftsführender Direktor des Moses-Mendelssohn-Instituts, eine Forschungseinrichtung der gleichnamigen Stiftung. Vielen Dank für Ihre Ausführungen.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Ja, was tun auf die Schnelle? Man braucht ja jetzt eine Unterkunft. Das neue Semester beginnt in ein paar Wochen. Es gibt etliche kleine Initiativen, die versuchen, Studienanfänger, Anfängerinnen einerseits und Menschen mit zu viel Platz in der eigenen Wohnung andererseits zusammenzubringen. Oft auch gegen geringe Miete und für Arbeitsstunden, für Hilfe im Haushalt und Gesellschaft. Hanna Nussbaumer hat Elena und Melina besucht.
Also es hat sich für mich vor allen Dingen verändert, dass ich nicht mehr alleine bin hier im Haus.
Also ich freue mich, wenn ich zu Hause komme und es ist jemand zu Hause und ich will nicht allein zum Sitzen und Essen.
Nicht mehr allein sein. Das schätzen Elena Schweiger und Melina an ihrem Zusammenwohnen. Man könnte sagen, sie sind eine WG. Aber eine etwas andere als die, die man sonst so kennt. Elena Schweiger ist Rentnerin und Melina ist Auszubildende aus Georgien. Gefunden haben sie sich über das Projekt Wohnen für Hilfe. Das läuft so. Ältere Menschen können Studierenden oder Auszubildenden ein Zimmer zum Wohnen anbieten. Pro Quadratmeter Zimmerfläche leisten diese dann eine Stunde Hilfe im Monat. Melina, die gerade ihre Ausbildung zur Hotelfachfrau abgeschlossen hat, war lange auf der Suche nach einer bezahlbaren Wohnung in München.
Das ist schrecklich. Ich habe immer meine Wohnung entweder WG gesucht und gesucht. Es ist sehr teuer, entweder keine schreibt die Antwort und das war immer so kompliziert. Es kann sein, ich bleibe draußen einfach ohne gar nichts. Da habe ich gedacht, hier muss ich was schauen, was gibt noch. Und eigentlich die war die beste und ich habe gedacht, das ist eine perfekte Idee, weil ich mag auch einfach draußen im Garten sitzen und was in Ordnung machen, zu Hause auch.
So wie Melina geht es vielen anderen jungen Menschen in Bayern. Für Studierende ist die günstigste Wohnoption ein Zimmer in einem Wohnheim. Bekannterweise sind diese Plätze aber heiß begehrt und stark begrenzt. Die Wartelisten sind lang. Circa 15.000 Namen stehen bayernweit auf den Listen der Studierendenwerke. In etwa so viele Menschen passen auch in die Olympiahalle München. Die längste Warteliste findet man in Oberbayern.
In allen Studierendenwerken gibt es Wartelisten, bei uns sind die schon besonders lang. Also aktuell haben wir eher um die 7.000 Bewerberinnen. Zum Wintersemester kann es durchaus auch mal auf 13.000 hochgehen. Es dauert durchaus mehrere Semester, bis man bei uns einen Wohnplatz bekommt. Wir bieten ja die günstigsten Wohnplätze in München und Umgebung an. Und deswegen ist der Run natürlich auch entsprechend hoch.
Bezahlbaren Wohnraum finden. Das ist natürlich nicht nur ein Problem, das Studierende betrifft. Auch Auszubildende müssen sich mit geringem Einkommen auf dem Mietmarkt zurechtfinden.
Also ich habe noch Apfel und Mandarine.
Elena Schweiger und Milena überlegen gerade, mit welchen Zutaten sie ihren Obstsalat zubereiten können.
Du hast noch hier eine Birne, ne?
Oder ja, genau, was? Ich habe Birne, ich glaube Apfel auch dazu und Blaubeere, genau. Da können wir alles zusammen mischen.
Milenas Zimmer ist 12 Quadratmeter groß. Nach den Richtlinien von Wohnen für Hilfe muss sie also 12 Stunden Hilfe im Monat leisten. Die beiden haben einen Plan, um den Zeitrahmen im Blick zu behalten.
Alltag helfen ist halt ganz viel, einfach mal mit dem Staubsauger hier die Treppe rauf und durchs Haus gehen oder auch mal das Bad putzen. Das geht eigentlich irgendwie so Hand in Hand.
Beide Seiten profitieren von ihrem Zusammenleben. Elena Schweiger bekommt Unterstützung im Haushalt und Milena hat ein Zimmer zum Wohnen gefunden. Das WG-Leben bereichert den Alltag der beiden Frauen jedoch auch anders. Milena erweitert ihre Deutschkenntnisse.
Es gibt viele fremde Worte, was kenne ich noch nicht.
E-Mail und E-Mail.
Genau, ne? Oh mein Gott, ich habe jetzt das gewusst, als ich habe ganz meine Leben falsch gesagt. Ja, das leider ist so.
Und Elena Schweiger lernt die georgische Kulinarik kennen.
Ich habe zum Beispiel Buchweizen kennengelernt, dass man den mindestens genauso gut wie Reis verwenden kann zum Essen. Schmeckt eigentlich besser wie Reis. Man lernt was voneinander.
Wohnen für Hilfe ist für junge Menschen eine gute Option. Sie können günstigen Wohnraum finden und geben dafür anderen etwas zurück. Das Problem der Wohnungsnot kann das Projekt aber auch nicht lösen. Bayernweit sind es nämlich aktuell nur ca. 100 ältere Menschen, die Junge bei sich zu Hause aufgenommen haben. Um das Problem des Wohnungsmangels grundsätzlich anzugehen, hat eine Gruppe junger Studierender in München vor 2 Jahren den Arbeitskreis Wohnen gegründet. Patricia Leuchtenberger ist Sprecherin des AK Wohnen.
Die meisten FreundInnen wohnen noch bei ihren Eltern. Die sind halt jetzt irgendwie 23, 24 und wohnen da jetzt, und bis sie halt dann ihren ersten Job haben. Und die paar Freunde, die ich habe, die auf öffentliche Hilfe angewiesen sind, die versuchen das Studium einfach so schnell wie möglich irgendwie über die Runden zu bekommen und sind total ausgebrannt, jetzt schon mit Anfang 20. Das ist richtig hart.
Das Ergebnis einer Studie von 2023 zur Wohnsituation von Studierenden unterstreicht die persönlichen Erfahrungen. In Bayern leben knapp 30% der Studentinnen und Studenten noch im Elternhaus. Der Arbeitskreis selbst entwickelt auch Ideen, wie günstiger Wohnraum geschaffen werden kann. Ein Beispiel: die temporäre Umnutzung von Leerstand. Patricia Leuchtenberger und den anderen aus dem Arbeitskreis ist bewusst, dass eine Zwischen- oder Umnutzung einen hohen baulichen und bürokratischen Aufwand mit sich bringt. Aber
warum wird das denn überhaupt nicht in Erwägung gezogen? Einfach diese Debatte, um eben kreativere Lösungen zu finden. Und eine Idee wäre ja auch, dass man gewisse Wohnungen oder Häuser vorreservieren könnte, dass eben Studierende und Auszubildende diese Wohnungen beleben dürften, vorzugsweise und auch günstiger.
Auch Ingo Wachendorfer vom Studierendenwerk München meint, dass die Wohnungsnot nur beseitigt werden kann, wenn alle mithelfen.
Das ist einfach immer eine Mischung aus verschiedenen Akteuren. Die Stadt München baut zum Beispiel Azubi-Wohnheime. Wir bauen Studentenwohnheime. Dann baut vielleicht noch die Kirche oder Caritas noch ein Wohnheim. Und alles zusammen gibt dann die Lösung sozusagen. Ja. Aber wenn wir weiterhin so starken Zuzug haben nach München, dann bleibt nichts übrig als einfach bauen, bauen, bauen.
Gebaut wird in Bayern. Aktuell sind knapp 3.000 Wohnheimplätze in Arbeit. Weitere sind in Planung. Auch für Auszubildende gab es im letzten Jahr gute Nachrichten. Eine neue Richtlinie bietet ein leistungsfreies Baudarlehen von 45.000 Euro je Wohnplatz bei einer 25-jährigen Belegsbindung. Eines der ersten Projekte der Azubi-Förderung wird aktuell in Kaufbeuren gebaut. Bis diese Maßnahmen aber greifen, dauert es. Derzeitige Studierende und Auszubildende sind auf soziale Projekte wie Wohnen für Hilfe angewiesen. Und Patricia Leuchtenberger vom Arbeitskreis Wohnen gibt ihnen den Rat: hartnäckig bleiben.
Die günstigen Wohnungen, die gibt's, aber man muss lange danach suchen. Man darf da die Hoffnung nicht aufgeben und darf sich nicht so rausekeln lassen von der Wohnsituation.
Das Smartphone grundsätzlich erst erlauben für Kinder ab 12 oder 14 Jahren, fänden bestimmt viele gut. Oder wenn nicht, dann zumindest einzelne Plattformen im Internet für Jugendliche sperren. Auch das ist eine Idee, die wohl Anklang finden würde. Und genau das hat Albanien vor. Die albanische Regierung hat ein TikTok-Verbot beschlossen, zunächst für ein Jahr. Auslöser dafür ist der Tod eines Teenagers. Wolfgang Fichtel berichtet.
Man habe in den letzten Wochen mit über 65.000 Eltern in Albanien gesprochen und alle seien dafür gewesen, die Social-Media-Plattform TikTok entweder ganz zu schließen oder die Verbreitung der Inhalte einzuschränken. So begründet Albaniens Bildungsministerin das jetzt von der albanischen Regierung beschlossene TikTok-Verbot für ein Jahr. Vorübergehend, wie es heißt, und mit Ansage und offenbar im Gespräch mit den TikTok-Verantwortlichen, wie Albaniens Ministerpräsident Edi Rama nachschiebt. TikTok soll in den nächsten Monaten in Albanien für Kinder und Jugendliche bedenkliche Inhalte filtern, sowie zusätzliche Angebote in albanischer Sprache anbieten und dabei auch mit Schulen und Universitäten zusammenarbeiten. Das alles unter Aufsicht der Nationalen Agentur für Cybersicherheit. Anlass für das schon länger angekündigte TikTok-Verbot in Albanien war der Tod eines 14-jährigen Schülers nach einer Messerstecherei, zu der sich zwei Jugendgangs auf TikTok verabredet hatten. Daraufhin kam es zu Protesten, vor allem von Eltern. Regierungschef Edi Rama, zurzeit im Wahlkampf, kam unter Druck, nannte TikTok wörtlich den Gauner im Viertel, den die Regierung für ein Jahr verjagen werde. Weil es auf dieser Plattform, so wurde Edi Rama zitiert, nur Dreck und Kot gebe, der Jugendliche gefährden würde.
Wolfgang Fichtel über das vorübergehende TikTok-Verbot in Albanien. Ob sich Jugendliche jetzt auf anderen Wegen verabreden oder ob das wirklich Positives bewirkt, muss man beobachten. Das war das Campus-Magazin heute am 16. März. Mein Name ist Birgit Magira. Ich sage danke fürs Zuhören.
Das Campus-Magazin, ein Podcast von BR24.